Wir beten. Danke, Vater, dass wir jetzt loben und preisen durften in dem Lied. Dank sagen für deine Liebe. Dank sagen für dein Leben. Für uns. Dank sagen, dass du die Wahrheit bist. Und dass deine Gnade kein Ende hat. Und dass du der Segnende bist auch über dieser Morgenstunde. Nun reiche du da, was du zubereitet hast, durch deinen guten Heiligen Geist. Fülle unseren Bruder, dass er seinen Mund auftun kann, was dir lieb ist. Und so danken wir dir für die innere Ruhe, die du uns jetzt schenken willst, aus deiner großen Liebe heraus, mit der du uns herausgeliebt hast, aus der Verfehlung hinein in die Gewissheit, dass du Herr, Heiland, Gott und Vater bist. Amen.
Amen.
Ihr Geliebten Gottes, wir dürfen heute Morgen in dem Thema weiterfahren, die Wege Gottes. Gott geht mit uns Wege, die uns manchmal nicht gefallen und trotzdem sind es gute Wege. In unserem Leben spielt der Gewinn eine große Rolle. Wir möchten alle auf der Gewinnerseite sein. Nicht zuletzt haben sich viele Menschen deshalb zum Herrn Jesus Christus zugeneigt oder sich bekehrt, weil sie glauben, dass er der Sieger ist, der Gewinner in dieser Welt, was ja auch stimmt. Allerdings muss ich sagen, ich habe mich nicht mehr, oder heute denke ich nicht mehr, ich will beim Herrn Jesus sein, weil er der Sieger ist, sondern ich will bei ihm sein, weil er die Liebe ist. Das ist für mich viel wichtiger. Natürlich dürfen wir uns darüber freuen, dass er Sieger ist. Viele Menschen wünschen sich nichts lieber, als dass ihr Leben ein Gewinn wird. Eines der größten Nöte unserer Seele ist das Gefühl, ein absoluter Verlierer oder Loser zu sein. Intelligente und beziehungsstarke Menschen kennen dieses Gefühl wohl kaum. Erfolgsverwöhnte Menschen fühlen sich als Gewinner und denken, ich habe mein Leben gut angepackt und gut organisiert. Mein Leben ist ein voller Erfolg. Doch was ist Erfolg? Wie definieren wir eigentlich Gewinn? War unser Leben dann erfolgreich, wenn wir berufliche Karriere gemacht haben? Wenn wir mehrheitlich gesund waren? Bei den Menschen hohes Ansehen hatten oder wenn wir eine intakte Familie gegründet haben? War unser Leben erfolgreich, wenn wir uns sozial engagiert haben, politisch etwas bewirkt haben oder war es dann erfolgreich, wenn wir einfach mit uns selber zufrieden sind? War unser Leben ein Gewinn, wenn wir reich geworden sind oder wenn wir Ehrentitel erworben haben? Doch wie sieht es aus, wenn wir das alles, was ich jetzt aufgezählt habe, wenn wir das alles hinter uns haben und wenn wir im Altenheim unser Dasein fristen, wo wir von Menschen betreut werden müssen, die nur ein Bruchteil von dem erreicht haben, was ich soeben aufgezählt habe? Was für eine Bedeutung hat es auf dem Sterbebett, wenn eine Frau einmal Managerin einer großen Firma war oder wenn ein Mann Bankdirektor war oder wenn ein Mann sagen kann, ich habe viel gearbeitet und ich habe es zu etwas gebracht in meinem Leben? Was für eine Bedeutung hat das dann auf dem Sterbebett? Damit mich niemand falsch versteht, diese beruflichen Stellungen sind notwendig und werden von mir in keiner Weise gering geschätzt, aber wenn man am Ende des Lebens nur noch das steht, wenn das Einzige, was ich habe, nur noch meine Ehrentitel oder mein Reichtum ist, dann habe ich in der Tat vieles verloren. Eines der ganz großen Geheimnisse in der Bibel ist eine Aussage des Apostels Paulus, die wir normalerweise vorerst nicht verstehen. In Philipper 3, Vers 7 sagt er das Geheimnis. Philipper 3, Vers 7 sagt er folgendes Geheimnis. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet oder gehalten. Dieser einstige Pharisäer, der alle anderen in seinen religiösen Leistungen übertroffen hat, der sehr fromme Ehrentitel innehatte, erkannte plötzlich, dass diese Dinge kein Gewinn waren, sondern in Bezug auf die Ewigkeit einen Verlust darstellen. Gerade diese Dinge. Und Paulus, der war nicht irgendwie Manager eines großen Konzerns. Nein, er hatte sich gerade in Bezug auf Gott gewisse Verdienste konnte er vorweisen, er konnte sagen, ich bin eifrig, ich habe das Gesetz eingehalten. Er sagt ja an einer anderen Stelle, dem Gesetz nach untadelig, also er hat alles nach außen hin eingehalten, was uns das Alte Testament an Gesetzen gibt, das sagt er. Und trotzdem hat er erkannt, obwohl ich hier Außerordentliches geleistet habe, ich achte diese Dinge als Verlust. Umgekehrt haben gerade unangenehme Dinge in Bezug auf die Ewigkeit einen hohen Stellenwert. Plötzlich erweisen sich gerade diese Dinge, die wir normalerweise verachten, als Gewinn. Oder welcher normale Mensch könnte sagen, nun habe ich Wohlgefallen an Bedrängnissen, an Nöten, an Misshandlungen. Ich habe Wohlgefallen an Schwachheit, auf dass seine Kraft in mir mächtig werde. Welcher normaler Mensch könnte das sagen? Aber geistlich gesehen, aus der Sicht von der Ewigkeit her, werden gerade diese Dinge kostbar. Ich möchte heute Morgen über einen Lebensweg berichten, der sehr, sehr schwer war. Gott hat eine Frau in eine ganz große Not hineingeführt. Eine Frau, die ein unglaublich schweres Schicksal hatte. Wenn ich an Naomi denke, dann sehe ich zuerst einmal das unheimlich schwere Schicksal einer Frau, der aus menschlicher Sicht zu viel zugemutet wurde. Gott hat Naomi einen Weg geführt, der unglaublich schwer war, vorerst einmal. Wir wollen uns das ein bisschen näher anschauen. In Ruth 1 lesen wir Folgendes. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem Juda ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Eine Hungersnot an sich ist schon eine ganz beachtliche Not, und wenn man sogar seine Heimat verlässt und in ein fremdes Land zieht, dann deutet dies auf eine sehr große Not hin. Es ist wichtig, dass wenn wir jetzt diese Geschichte lesen, dass wir uns in die Lage dieser Familie hineinversetzen, dass wir uns in die Lage dieser Noomi hineinversetzen, was diese Noomi Schweres erleben musste, dass wir das vor Augen haben, dass wir uns da hineinfühlen. Durch verschiedene Umstände, vielleicht war es eine Dürre, eine Getreideseuche oder vielleicht beides zusammen, sah die Familie von Elimelech und Noomi keine Hoffnung mehr, in der Heimat zu überleben. Vielleicht hörten sie, dass es in Moab noch genug Nahrung gab, und sie entschließen sich, alles zurückzulassen und in ein fremdes Land zu ziehen. Elimelech heißt Gott ist König, Eli, Gott, Melech, König. Noomi könnte man übersetzen mit mein Beistand, Wonne, Lieblichkeit. Da ist also ein Mann, dessen Name Gott ist König. Gott ist der Herr über alles. Er ist der, der alles in den Händen trägt, der alles führt und lenkt. Und ausgerechnet dieser Mann wird infolge einer Hungersnot in ein fremdes Land geschickt. Seine Frau, Beistand, mein Beistand, Wonne, Lieblichkeit, die ging mit ihm. Hier sei nur kurz angedeutet, dass die Moabiter lange Zeit erbitterte Feinde Israels waren. Der König der Moabiter mit dem Namen Balak beauftragte Bileam, das Volk zu verfluchen. Und soviel ich weiß, ist auch Eglon ein Moabiter, der dann von einem Richter erstochen wurde. Auf jeden Fall waren da eigentlich eine feindliche Vergangenheit da. Für einen Israeliten brauchte es schon einige Überwindung, um nach Moab zu ziehen. Moab liegt östlich oder südöstlich vom Toten Meer. Er wusste ja auch nicht, ob er in diesem Volk angenommen würde und ob er Arbeit fand oder Land bebauen konnte. Kurzum, dieses Schicksal an sich ist schon eine große Not. Also zuerst erleben sie die Hungersnot, vielleicht haben sie in ihrem Bauernhof, denn sie hatten alles verloren und sie sahen keine Möglichkeit, als alles zusammenzupacken und nach Moab zu gehen. Vielleicht finden sie dort eine Arbeit oder könnten dort ein Land bebauen. Heute können wir dieses Schicksal vom Ziel her sehen. Heute erkennen wir, dass Gott die Hungersnot gebrauchte, damit eine einmalige Frau aus Moab die Frau von Boas werden durfte und somit auch die Urgroßmutter von König David. Diese Geschichte ist auch für die Nachwelt ein ganz leuchtendes Vorbild für Treue und Liebe. Und wenn man das jetzt vom Ziel her anschaut, dann muss man sagen, diese Geschichte ist eigentlich wunderbar. Hier strahlt eine Treue, eine Liebe hervor, die wir sonst kaum je erkennen können. Doch bevor wir das erkennen konnten, musste eine Frau ganz Schweres durchmachen, schwer leiden. Offensichtlich fand die Familie in Moab eine neue Lebensgrundlage. Sie fügte sich in die Gesellschaft ein, blieben aber Ausländer. Doch die Söhne von Noomi und Elimelech fanden hier ihre Frauen und heirateten zwei Moabiterinnen. Die folgenden Verse machen das Maß des Leidens für Noomi voll. Vers 3. Da starb Elimelech, der Mann Noomis. Nur schon diese Angelegenheit ist auch sehr schwer. Eine Frau wohnt in einem fremden Land, ihr Mann stirbt und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen, der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Da starben auch diese beiden Machlon und Kilion, und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Das war ein unglaublich schweres Schicksal. Naomi wird Witwe und bleibt mit ihren Söhnen in Moab. Nachdem die beiden Söhne heirateten, blieben sie noch 10 Jahre in Moab. Und dann muss diese leidgeprüfte Frau miterleben, wie ihre beiden einzigen Söhne sterben. Wenn Eltern ein Kind verlieren, dann ist das eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, weil man steht dann vielleicht vor dem Grab und denkt, eigentlich wäre ich ja zuerst dran gewesen. Eigentlich hätten meine Kinder mich überleben müssen und jetzt gehen die noch vor mir weg. Das ist unglaublich schwer. Und dann sterben sogar beide Söhne. Naomi blieb ganz alleine zurück mit ihren beiden Schwiegertöchtern. Ihr Leben verliert scheinbar jeglichen Sinn. Gott hat ihr nicht nur den Mann und die beiden Söhne weggenommen, sondern ließ es auch noch zu, dass ihre Söhne keine Kinder zeugen konnten. Sie hatte also keinen Mann, keine Söhne und keine Enkel und war zu alt, um welche zu bekommen. Zu dieser Zeit war das Gebären und das Aufziehen der Kinder die eigentliche Aufgabe einer Frau. Ohne diesen Inhalt schien das Leben einer Frau beinahe sinnlos. Im Gegensatz zu früher haben die Frauen von heute noch einige andere Möglichkeiten, ein ausgefülltes Leben zu führen. Doch damals schien dies beinahe unmöglich. Eine Frau litt unglaublich, wenn sie keine Kinder haben konnte. Nun, Naomi durfte vorerst Kinder haben, aber diese beiden Kinder sterben zu ihrer Lebzeit und sie hat keine Nachkommen mehr. Das war ein unglaublich hartes Schicksal. Im Altertum gab es ein für uns fremdes Gesetz, wonach eine junge, kinderlose Witwe Anspruch hat auf einen Bruder des verstorbenen Mannes oder einen Verwandten des Verstorbenen. Wir sehen das erste Mal, als Judah seinen ältesten Sohn der Tamar gab oder als sie geheiratet haben, da starb der älteste Sohn von Tamar. Und dann wusste Judah, jetzt muss ich den zweiten Sohn der Tamar geben, damit der zweite Sohn für den ersten Sohn ein Kind zeugt. Das war also schon vor dem Gesetz von Sinai eine Verhaltensregel, die damaligen Leute gehabt haben. Warum hat man dieses Gesetz eingeführt? Warum war das damals so? Das war deshalb so, weil wenn eine Frau Witwe wurde und kein Kind hatte, dann hatte niemand Interesse, diese Frau zu heiraten. Erstens dachten viele Männer, diese Frau ist jetzt unfruchtbar. Zweitens dachten viele Männer, ja, die hat schon mal einen Mann gehabt, das ist nichts für mich, ich will eine Jungfrau. Dann gab es auch Männer, die dachten, die Frau wurde bestimmt Witwe, weil sie von Gott gestraft wurde. Also mit dieser Frau will ich schon gar nichts zu tun haben. Also Witwen hatten ein unglaublich schweres Schicksal. Und wenn eine Witwe dann nicht einmal ein Kind hatte, dann war sie eigentlich fast verloren. Und deshalb gab es die Regelung, dass ein Bruder oder ein naher Verwandter eben diese Witwe heiraten musste. Wir kennen ja die Geschichte. Der zweite Sohn von Judah, Onan hieß er, der wollte keinen Nachkommen zeugen für seinen älteren Bruder und deshalb ließ er die Samen auf den Boden fallen. Und das hat Gott so missfallen, dass er auch diesen zweiten Sohn des Judah getötet hatte. Und beim dritten Sohn hatte ja Judah dann so Angst, dass es wieder passieren könnte, dass er dann den dritten Sohn zurückhielt. Aber heute geht es nicht um die Geschichte von Judah, sondern einfach, ich möchte nur einmal dieses Gesetz deutlich machen. Damals hatte auch Naomi sich dazu verpflichtet gefühlt, ihren Schwiegertöchtern einen Mann zu geben. Doch das schien ihr nicht möglich. Und deshalb sagte sie, als sie in ihr Land zurückkehren wollte, in Vers 8 lesen wir Folgendes. Geht, kehrt um, jede in das Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Gnade, so wie ihr diesen Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie, und da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sagten zu ihr, nein, sondern wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Doch Naomi sagte, kehrt nur um, meine Töchter, wozu wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne in eurem Leib, dass sie eure Männer werden könnten? Also hier hatte auch die Naomi irgendwie das Pflichtbewusstsein, ich sollte doch meinen Schwiegertöchtern noch Söhne geben, aber sie wusste, das geht nicht mehr. Kehrt um, meine Töchter, geht, ich bin ja zu alt, um eines Mannes Frau zu werden. Selbst wenn ich spräche, ich habe noch Hoffnung, wenn ich gar diese Nacht eines Mannes Frau werden würde und sogar Söhne gebären sollte, wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß sind? Man stelle sich vor, das waren wahrscheinlich 25-jährige Frauen, die hätten nochmal 20 Jahre warten müssen und dann hätten sie einen 20-Jährigen heiraten sollen. Also das war, aber doch war irgendwie das Pflichtbewusstsein da. Wolltet ihr euch deshalb abgeschlossen halten, ohne eines Mannes Frau zu werden? Nicht doch, meine Töchter, denn das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer für euch. Ich habe ein unglaubliches Leid erfahren. Ist doch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen? Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Naomi fühlte sich nicht nur von Gott verlassen, sie hatte auch den Eindruck, dass sich die Hand Gottes gegen sie gestellt hat. Ihr Leid wollte sie gar niemand anderem zumuten. Das Schicksal Naomis war so schwer, dass in ihr jegliche Hoffnung und jegliche Lebensfreude gestorben ist. Keine Lebensfreude mehr, sie war verbittert. Keine Freude mehr. Keine Hoffnung mehr. Ihr Leben wurde leer. Die Hoffnung, dass es jemals wieder eine Erfüllung geben könnte, war am Nullpunkt angelangt. Naomi sah nur noch die Möglichkeit, in ihr Vaterland zurückzukehren und dort dahin zu vegetieren und auf ihren Tod zu warten. Könnte Gott das Leben einer Frau noch verlustreicher machen? Könnte Gott einer Frau noch mehr Lebensinhalt wegnehmen und sie noch mehr in die Hoffnungslosigkeit versinken lassen? Ihr Dasein war ein absolutes Desaster. Es war ausschließlich von Verlust und Erfolglosigkeit geprägt. Auch wenn sie körperlich noch lebte, innerlich war Naomi gestorben. An diesem Nullpunkt des Lebens, in dieser Finsternis, lässt Gott ein neues Licht aufleuchten. Genau an diesem Punkt wird offenbar, dass Gott der Naomi die beste Schwiegertochter aller Zeiten geschenkt hat. Naomi hatte eine Frau an ihrer Seite, die unvergleichlich war, eine Frau, die nicht nur ein Licht und eine wunderbare Perle war, sondern sie war auch ein einmaliger Schatz im Leben von Naomi. Ruths Einmaligkeit kam aber erst durch das unsagbare Leid Naomis zum Vorschein. Die Einmaligkeit Ruths kam also erst zum Vorschein durch das unsagbare Leid Naomis. Manchmal lässt Gott ein unsagbares Leid zu, damit die Einmaligkeit eines Menschen zum Vorschein kommen kann. Gott macht es oft so, dass er uns genau das wegnimmt, was uns wichtig erscheint, um uns das zu zeigen, was noch kostbarer ist. Für Nomi war ganz klar, meine beiden Söhne, das ist mein Lebensinhalt. Die werden mir Nachkommen bringen, die werden unsere Linie weiterführen und ich liebe meine Söhne und jetzt werden diese Söhne einfach weggenommen und sie konnten nicht einmal Kinder zeugen. Gott nimmt uns manchmal etwas weg, was uns wichtig erscheint, um uns zu zeigen, was noch kostbarer ist. Und jetzt hören wir die einmalige Rede Ruths, Vers 16 bis 17. Sagte Ruth, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben. Und dort will ich begraben werden, so soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Was für eine Treue, was für eine bedingungslose Liebe und Verbindlichkeit leuchtet hier auf. Welche wunderbaren Eigenschaften werden hier sichtbar? Und hier möchte ich die Frage stellen, wie konnte Ruth sagen, dein Gott ist auch mein Gott? Wie konnte das Ruth sagen? Nachdem Ruth erlebt hat, wie Gott mit dieser Nomi umgegangen ist, wie Nomi sagt, Gott ist gegen mich, er hat seine Hand gegen mich ausgestreckt, er hat mir Böses hinzugefügt, ich bin bitter, sagt mir nicht mehr, Nomi sagt mir Mara, denn ich bin bitter, ich bin verbittert, denn Gott ist gegen mich. Und diese Ruth sagt, dein Gott soll auch mein Gott sein. Jede andere hätte gesagt, also mit dem Gott will ich nichts mehr zu tun haben, mit dem Gott, der so viel Leid zulässt. Wie kann das ein guter Gott sein? Und heute hören wir das ja auch immer wieder in der Welt. Wie kann Gott das zulassen? Dieses ganze Elend in der Welt, wie kann das Gott zulassen? Man klagt immer Gott an, dass er etwas zulässt, was wir nicht zulassen würden. Aber was machen wir? Wie egoistisch und wie rücksichtslos handeln wir manchmal gegenüber unseren Mitmenschen, weil wir nur an uns selber denken, an unsere eigene Ehre. Und dann klagen wir Gott an. Ruth war bereit für ihre Schwiegermutter bis zum Tod eine Hilfe zu sein, ein Trost zu sein. Ein solches Treuegelöbnis finden wir sonst nur bei einer Eheschließung. Wobei die Vorgeschichte dann eine ganz andere ist. Wenn zwei heiraten, dann lieben sie sich, dann erwarten sie etwas von ihrem Partner, dann sagen sie, ja, mit dir möchte ich alt werden, mit dir möchte ich glücklich werden, ich möchte alles für dich tun und so weiter. Man hat ganz große Erwartungen in den Partner. Und dann kommt ja die große Ernüchterung nach einigen Jahren, dass es eben nicht ganz so rosig ist, wie man sich das vorgestellt hat. Und man erkennt dann manchmal viel zu spät, dass die Ehe deshalb nicht rosig ist, weil man selber total egoistisch ist. Deshalb ist sie nicht rosig. Aber was war hier? Was hatte hier Ruth für eine Aussicht? Die einzige Aussicht, die sie hatte, sie musste ihr Leben mit einer armen Frau teilen, die alt war, die dem Tod zuging, die wahrscheinlich noch pflegebedürftig wird und die erst noch verbittert war. Ruth war kein fröhliches Herz. Es ist viel einfacher, eine alte Person zu pflegen, wenn sie fröhlich und dankbar ist. Dann macht man das noch gerne, aber wenn eine Frau verbittert ist. Konnte sie ihrer Schwiegertochter irgendetwas Besonderes verschaffen? Nein, Nomi hatte gar nichts mehr und gerade deshalb ist das Treuegelöbnis von Ruth viel überragender, als wenn sie mit einem speziellen Erbe hätte rechnen können. Ruth liebte nicht nur einmalig und sie legte nicht nur eine vorbildliche Treue an den Tag, sondern sie war auch bereit, um der Liebe willen in bitterer Armut zu leben. Um der Liebe willen, sie hat ihre Schwiegermutter einfach geliebt. Sie wollte ihr beistehen, sie wollte sie trösten. Sie wollte, wir sehen es ja dann in der Geschichte, sie ging auf das Feld, ließ Ähren zusammen, hat Ähren gesammelt für Nomi und für sich. Nicht für sich alleine, sondern sie hat In vorbildlicher Weise ist sie zu ihrer Schwiegertochter gestanden. Schwiegermutter, ja. Trotz der einmaligen Liebe von Ruth ließ sich die Bitterkeit im Herzen von Naomi nicht von einem Tag auf den anderen entfernen. Es ist ja so, wenn wir ganz tief verletzt sind, wenn wir in einer tiefen Not drin stecken und unser Herz bitter geworden ist, wenn wir einfach keine Hoffnung mehr haben, dann merken wir vielleicht gar nicht, wie Gott uns etwas ganz Neues zeigt, wie er uns etwas Neues schenkt. Wir verstehen das vielleicht noch gar nicht. Das wird vielleicht erst viel später bewusst. Als sie in Bethlehem ankam, geschah Folgendes. In Vers 19 bis 21 lesen wir, so gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Und die Frauen sagten, ist das nicht Naomi? Sie aber sagte zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara. Denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Voll bin ich gegangen mit Mann und Söhne. Und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Stimmt das? Nein, nein. Es war noch eine Schwiegertochter da. Ganz leer nicht. Aber sie hat es noch gar nicht erkannt. Warum nennt ihr mich Naomi, da der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses getan hat? Bis wir Menschen auch im Verlust einen Gewinn entdecken können, braucht es meist einen längeren Prozess. Die Wundheilung hat bei Naomi noch kaum begonnen. Dafür strich ihr der Allmächtige eine erste Schicht Heilsalbe in der Person von Ruth auf ihre Wunden. Die Heilsalbe Gottes war eben die Schwiegertochter. Der Heilungsprozess begann ganz langsam. Wie schon erwähnt, war Naomi innerlich auf ihre Weise gestorben. Doch jetzt kommt das Wiederbelebungsprogramm Gottes. Naomi wird langsam durch Liebe, Treue und Zuneigung wieder lebendig. Nicht umsonst lesen wir, denn stark wie der Tod ist die Liebe. Die Liebe Gottes erweckt alles Erstorbene in uns. Dort, wo keine Hoffnung mehr da ist, wird durch die Liebe eine ganz neue Erwartung lebendig. Dort, wo Finsternis leuchtet, leuchtet durch die Liebe plötzlich ein neues Licht auf. Jeder Mensch kommt irgendwann einmal an den Nullpunkt seines Lebens. Und dann befindet er sich gefühlsmäßig wie im freien Fall. Wir haben heute Morgen beim Frühstück darüber gesprochen, wenn man so im Krankenhaus liegt und man sich so einsam fühlt und man nicht recht weiß, wie es weitergehen soll. Und in solchen Situationen kann dann eben nur noch der Herr trösten. Und ich glaube, dass Gott uns alle irgendwann im Leben an den Punkt führt, wo wir uns ganz alleine fühlen. Warum? Damit wir kein Vertrauen mehr haben in unsere Geschwister, kein Vertrauen mehr haben in die Ärzte, kein Vertrauen mehr haben ins Krankenhaus, auf die Medikamente, auf irgendetwas, sondern nur noch ihn vor Augen haben. Gott, dieser Prozess ist unglaublich schwer, wenn wir uns ganz allein fühlen. Paulus hat das auch erlebt, als er vor dem Kaiser war, war er ganz alleine vor dem Kaiser. Niemand stand ihm bei. Und ich habe mir dann überlegt, waren alle die Geschwister zu feige, dass sie ihm nicht beigestanden sind, die Geschwister im Haus des Kaisers? Ich glaube, es gab wahrscheinlich schon einige, die Angst hatten, die deshalb nicht kamen, aber es waren auch solche, die verhindert waren, die nicht kommen konnten. Es liegt nicht nur immer an der Bosheit der Geschwister, sondern Gott führt uns ganz bewusst manchmal in eine solche Situation, wo wir ganz alleine sind. Ganz alleine. Damit wir nur noch auf ihn vertrauen und auf gar nichts mehr anderes. Doch wenn wir im freien Fall sind, oder wir denken, wir seien im freien Fall, wird der Aufprall nicht so hart sein, wie wir denken. Wenn wir am Vertrauen auf Jesus Christus festhalten, dann fallen wir nämlich in seine Arme und wir spüren plötzlich seine fürsorgliche Liebe, weil er uns eine Ruth ins Leben gestellt hat. Gott kann jetzt gar nicht anders, als die treue Ruth zu segnen, indem er ihr und Nomi jetzt Gnade erweist. Sein erster Gnadenerweis ist ein Zufall, das heißt eine Begebenheit, die von Gott zugefallen ist. Ruth 2, Vers 3. Da ging sie hin, kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her auf und sie traf zufällig, eben von Gott zugefallen, das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. Boas hörte von Ruths Treue gegenüber ihrer Schwiegertochter und behandelte Ruth deswegen mit äußerster Zuvorkommenheit. An diesem ersten Tag konnte Ruth reiche Ernte nach Hause bringen und Nomi war entsprechend überrascht, als sie hörte, auf wessen Feld Ruth war. Jetzt kann Nomi Folgendes bezeugen in Vers 20. Gesegnet sei er vom Herrn, der seine Gnade nicht entzogen hat, weder den Lebenden noch den Toten. Und Nomi sagte zu ihr, der Mann ist uns nahe verwandt, er ist einer von unseren Lösern. Plötzlich erkennt Nomi wieder die Gnade Gottes in ihrem Leben und muss feststellen, dass der Herr seine Gnade doch noch nicht entzogen hat, auch wenn es ursprünglich so ausgesehen hat. Er gibt seine Gnade den Lebenden und den Toten. Nomi sieht es als Gnade, dass Gott sich ihrer wieder annimmt, indem er ein naher Verwandter ihr und Ruth seine Gunst erweist. Vermutlich ahnt sie auch die Möglichkeit, dass Boas Ruth löst und sie zur Frau nimmt. Dies wäre dann auch eine Gnade für ihren verstorbenen Mann und ihren verstorbenen Sohn. Gott gibt also der Nomi und ihrer Familie Gnade und das belebt sie von Neuem. Und jetzt kommt die einmalige Liebesgeschichte in Ruth. Es ist wunderbar, wie dann die Ruth genau das macht, was ihre Schwiegermutter ihr sagt. Boas hat natürlich schon gesehen, dass Ruth eine absolut einmalige Frau war. Der wusste sofort, eine Frau, die so treu zu ihrer Schwiegermutter steht, die, ohne dass sie Hoffnung hat, irgendwie noch etwas Besonderes zu erleben. Eine Frau, die einfach aus der Liebe heraus so treu ist, das ist eine sensationelle Frau. Jeder Mann kann sich glücklich schätzen, eine solche Frau heiraten zu können. Das wusste er, aber er wusste wahrscheinlich auch, vermutlich habe ich keine Chance bei Ruth, weil Ruth war einiges jünger als Boas. Das lesen wir, dass Boas ihr dann sagt, also, dass du nicht den jungen Männern nachgeschaut hast, sondern jetzt eben dich zu mir gewandt hast, das macht dich noch ganz besonders kostbar. Nachdem Boas Ruth zur Frau genommen hat, zeugte Boas für Machlon, also für diesen ersten Mann der Ruth, einen Nachkommen, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen. So wurde Obed nach dem Gesetz der Sohn Machlons und somit ein Sohn Nomis, biologisch war er aber ein Sohn des Boas. Nach der Geburt Obeds kamen die Frauen zu Nomi und sprachen, gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen, sein Name werde gerühmt in Israel und er wird dir ein Erquicker der Seele sein und ein Versorger deines Alters. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie, die mehr wert ist als 7 Söhne. Glaubt ihr das? Eine Frau mehr wert als 7 Söhne? Das haben die Frauen hier festgestellt. Diese Frau war so eine Perle. Die, da waren wahrscheinlich andere Mütter, die hatten Söhne, aber diese Söhne waren mit ihr vielleicht gar nicht zärtlich, gar nicht lieb. Und dann kommen die und sagen, du hast eine Schwiegertochter, die ist mehr wert als 7 Söhne. Plötzlich haben die anderen Frauen die Naomi beneidet. So wunderbar ist unser Gott. Zuerst nimmt er uns vielleicht alles weg. Keine Hoffnung mehr. Alles in uns stirbt ab. Und wir denken, der Herr ist gegen uns. Und plötzlich beschenkt er uns so reich. Und Naomi bekommt etwas, was mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naomi nahm das Kind, legte es auf ihren Schoß und wurde seine Amme. Könnt ihr euch das vorstellen, diese alte Frau? Und die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen, in dem sie sagten, ein Sohn ist der Naomi geboren. Aha, wessen Sohn ist Obed? Naomis? Biologisch überhaupt nicht. Keine Blutsverwandtschaft? Doch, nein, nicht. Keine Blutsverwandtschaft und doch nach dem Gesetz war es ein Sohn Naomis. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Finde ich auch noch lustig, dass die Nachbarinnen den Namen geben. Der ist der Vater Isais, des Vaters David. Hier werden die Auswirkungen vom Gesetz der Schwagerehe deutlich. Der Sohn Ruths wird als Sohn der Naomi angesehen. Das Gebären von Söhnen gehörte für eine Frau im Altertum unter anderem zur Lebenserfüllung und ohne männliche Nachkommen war damals eine Frau oftmals untröstlich. Denken wir an Hannah, die Mutter Samuels. Naomi hatte keine leiblichen Söhne mehr, aber welchem Wert wird der Schwiegertochter Naomis zugemessen? Ruth, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Plötzlich darf Naomi erkennen, wie reich sie geworden ist durch ihre ausländische Schwiegertochter. Was sollen wir tun, wenn in unserem Leben alles verloren erscheint? Vielleicht kommen auch wir in die Situation, wo alles verloren erscheint, wo wir denken, jetzt ist alles aus, jetzt bin ich untröstlich, jetzt kann mir niemand mehr helfen. Was dann? Gibt es dann nur noch den Fall in die bodenlose Tiefe? Sollte dies geschehen, dann dürfen wir uns an Naomi erinnern, an diese Frau, die keine Hoffnung mehr hatte, die dachte, für mich bleibt nur noch Trauer und Bitterkeit. Nie mehr werde ich Nachkommen sehen. Mein Leben ist ein einziges Desaster. Meine Söhne sind gestorben und Enkel werde ich nie sehen. Gott hat es nicht gut gemeint mit mir. Meine Seele liegt in einem Loch und wird wohl nie mehr rauskommen. Ja, wenn unsere Hoffnung gestorben ist, wenn alles verloren erscheint, dann haben wir immer noch einen wunderbaren Gott, der selbst unsere erstorbene Hoffnung wieder zu neuem Leben erwecken kann. Aber nicht nur das, plötzlich können wir erkennen, dass Gott uns zwar nicht das gegeben hat, was wir uns gewünscht haben, dafür noch etwas viel Besseres. Wenn Gott uns nicht das gibt, was wir uns wünschen, dann hat er immer etwas Besseres im Sinn. Aber ich denke, was wir aus dieser Geschichte lernen können, wir dürfen wissen, Gott ist immer da, auch wenn alle Hoffnung erstorben ist. Er hat immer noch eine Lösung und deshalb dürfen wir unser Vertrauen ganz in Gott setzen. Aber lassen wir uns auch zeigen, wie wunderbar Ruth war. Was für eine einmalige Schwiegertochter, die ohne etwas zu erwarten einfach Liebe erwiesen hat, die ihre Schwiegermutter geehrt hat, die bereit war, bittere Armut auf sich zu nehmen, nur um ihre Schwiegermutter bis in den Tod zu pflegen. Das ist ein wunderbares Vorbild. Und der Herr möge schenken, dass wir auch diese Liebe lernen dürfen. Dass wir die Liebe Gottes, die in uns ausgegossen ist, dass die auch solche Auswirkungen in unserem Leben haben darf. dass wir wieder vermehrt lernen, unsere Mitmenschen wert zu schätzen, ihnen Anerkennung zu geben, ihnen Liebe zu geben, ihnen zu zeigen, wie wertvoll sie sind. Dazu möge uns Gott Gnade schenken. Amen.
Amen.
Rolf, betest du noch mit uns?
Ja, Vater im Himmel, deine Wege mit uns sind oft unbegreifbar. Aber deine Wege führen zum Ziel, deine Wege führen zum Licht. Auch wenn es in unserem Leben ganz dunkel erscheint oder so dunkel aussieht, wenn keine Hoffnung mehr da zu sein scheint, wenn alles vergeblich zu sein scheint. Herr, wir preisen dich dafür. Du hast Mittel und Wege, um aus Dunkelheit wieder Licht zu machen, aus Verlorenem, aus scheinbar Hoffnungslosem wieder Hoffnung zu geben, Neues zu geben. Herr, und wir danken dir für unser Leben. Danke dir, dass du uns bis jetzt zu diesem Augenblick durchgeführt hast. Und wenn es durch Dunkelheit gegangen ist, durch dunkle Stunden, preisen wir dich, dass es dabei nicht stehen bleiben wird, sondern es wird durchdringen zur Herrlichkeit. Vater, wir danken dir für diesen Bericht von der Noomi. Wir danken dir, dass du uns solche Berichte schenkst in deinem Wort. Und wir bitten dich, tu uns die Augen auf, dass wir davon lernen. Lernen, wer du bist, lernen, was du tust, lernen, was du auch für uns sein möchtest. Wir danken dir und beten dich an. Amen.
Amen. Es ist mir gerade noch etwas in den Sinn gekommen, was ich noch ergänzen möchte. Wir haben gesehen, dass Noomi zu ihrer Lebzeit noch erlebt hat, wie Gott ihr Schicksal gewendet hat. Es gibt aber auch andere Fälle, wo das Schicksal nicht zu Lebzeiten geändert wird und trotzdem im Glauben eine Situation wunderbar getragen wird. Spurgeon hat einmal erzählt von einer Frau, die verheiratet war, die aber von ihrem Mann nicht geliebt wurde, nicht keine Wertschätzung bekommen hat, von ihrem Mann auch unterdrückt wurde und die sehr litt. Die Frau hat aber für ihren Mann gebetet und immer wieder gebetet und das hat ein Sohn oder ein Neffe hat das mitbekommen und hat dann gesagt, hör doch auf für deinen Mann zu beten, es hat doch sowieso keinen Sinn mehr. Und sie sagt, nein, ich bin überzeugt, dass jedes Gebet wie ein Brieflein ist, wie ein Zettelchen auf eine Waage und irgendwann wird die Waage kippen. Irgendwann wird mein Mann auch erkennen, dass Gott ihn liebt. Und diese Frau stirbt und hat keine Gebetserhörung erlebt. Aber was passiert? Am Grab seiner Frau bricht der Mann zusammen und merkt plötzlich, was für ein kostbarer Mensch er verloren hat. Und kommt zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Manchmal erhört Gott eben auch Gebete, erst nachdem wir gegangen sind. Aber er erhört sie immer, wenn wir sie aus Liebe und mit großem Glauben vor ihn hin tragen, wie das diese Frau gemacht hat. Ja, wir singen noch zum Schluss Lied 1013.